Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Tag der Freude ist da. Alle Mühen und Anstrengungen haben sich gelohnt. Der Plan ist umgesetzt. Die Termine wurden eingehalten. 80.000 Steinmetze und 70.000 Träger haben ihren Dienst getan, so heißt es. Aber nun ist das Haus Gottes fertig und alle sind eingeladen, die Inbetriebnahme zu feiern. Leitende Persönlichkeiten aus Staat und Religion, Menschen von nah und fern wollen diesen Tag des Glücks mit König Salomo begehen. Salomo kann stolz sein auf das, was viele fleißige Hände geschaffen haben, stolz ein bisschen auch auf seine Zähigkeit. Es ist ihm gelungen, den Wunsch und Traum seines Vaters David umzusetzen und in 7 Jahren einen Tempel zu bauen. Er hat mit vielen anderen und mit großem Aufwand Gott ein Haus gebaut, eine Stätte, wo Gott, der im Dunkel wohnen will, ewiglich sein kann. Und doch kommen ihm angesichts der grandiosen Leistung auch Zweifel. Sind das Geld und die Mühe, die wir in unsere Gebäude stecken, wirklich sinnvoll angelegt? Brauchen wir ein spezielles Haus, in dem Gott immer nahe ist, in dem wir ihm nahe sind? Oder so könnte ich es ergänzen, wäre es nicht manchmal besser, das Geld beispielsweise in die Flüchtlingslager dieser Welt zu geben, für die Kinder mit den hungrigen Augen in Matema am Malawisee, für die Menschen, die in der Schnitte täglich einen offenen Raum und Menschen suchen und finden? Salo muss Zweifel, meine Zweifel. Jahr für Jahr geben wir für das Bauen viel Geld aus, aus dem Baulastfonds des Kirchenkreises, aus der Ausgleichszulage der Landeskirche, von der Gelder hierher fließen, und Zehntausende Euro aus Spenden und Haushaltsmittel der Kirchengemeinden und Kirchbauvereine, plus öffentlicher Förderung durch Land und Lotto Toto, Dorferneuerung und aus anderen Töpfen, wenn man denn Glück hat nach vielen, vielen Anträgen. Im Kirchenkreis summieren sich diese Gelder schnell auf eine 750.000 Euro, die wir jedes Jahr verbauen. Ist das gut angelegtes Geld? Salomos Zweifel. Er kommt ins Fragen in seiner Rede, in seinem Gebet vor dem Altar. Im 8. Kapitel des 1. Königsbuches hören wir davon. Ich lese einen Abschnitt als Predigttext, zu dem mich Kantor Fritzsche angeregt hat. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu deinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Und dann zählt Salomo all die Dinge auf, die hier vor Gott gebracht werden sollen. Wenn jemand schuldig geworden ist an seinem Nächsten und um Vergebung bittet, wenn es Auseinandersetzungen mit den Feinden gibt, wenn der Regen ausbleibt, Hungersnot, Pest oder Raupen das Land plagen. Alles soll vor Gott gebracht werden. Und nicht nur für die eigenen Leute, für die Mitglieder der eigenen Gruppe, des eigenen Volkes soll dieses Haus Gottes da sein, sondern auch für die Außenstehenden, für die, die von ferne kommen, die die alten Traditionen der Menschen rings um das Haus Gottes längst vergessen haben oder die noch nie in ihrem Leben davon gehört haben und die doch eine Sehnsucht treibt in dieses Haus, hin zu diesem Haus. Vielleicht ist hier ja ein Ort auf unserer Welt, an dem Gott hört, an dem Dinge wahr werden können, von denen man nicht redet und die doch etwas ganz Tiefes im Menschen anrühren. So heißt es in dem Text weiter. Auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernem Lande kommt, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um zu diesem Hause hin zu beten, so wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, damit auch sie dich fürchten wie dein Volk Israel, und dass sie inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist, das ich gebaut habe. Salomo lässt einen Tempel bauen. Aus den Plänen und Beschreibungen dieses ersten Tempels in der Bibel gibt im Vergleich zu archäologischen Funden im vorderen Orient, wissen wir, dass dieser Jerusalemer Tempel baulich durchaus vergleichbar ist mit kanaanäischen Tempeln der damaligen Zeit. Das Grundmuster ist überall ein ähnliches. Die beiden Säulen, dann die Eingangshalle, schließlich die große Halle, dann der Ort des Innersten, das Heiligtum selbst. Immer näher geht es an die Gottheit heran, immer mehr bis in eine innere Tiefe. Ein Bauschema, das der Ursehnsucht des Menschen entspricht, zurückzukehren an die Stätte, wo es noch keine Angst gab und Gefahr. Ein Ort des Beschütztseins, der Geborgenheit, der Sicherheit, der Einheit. Vielleicht scheint alles, was je als Tempel und später als Kirche gebaut wurde, genau dieser Sehnsucht entsprungen zu sein. Eine Sehnsucht, die sich auch im Symbol des Paradieses findet, wo Menschen so sein dürfen, wie sie gemeint waren, als sie aus der Hand ihres Schöpfers hervorgegangen sind, wo es noch keine Sünde gab, wo Fluch und Strafe noch keine Rolle spielten. So ein Ort der Rückkehr will der Tempel vielleicht sein. So ein heiliger Ort des Ursprungs, in dem der Glanz des Paradieses aufleuchtet, so will jede Kirche sein. Und deswegen tut es vielen Menschen, auch denen, die nicht Christen sind, gut, in eine Kirche zu gehen. Und sei es wenigstens am Tag des offenen Denkmals, der viele Menschen heute hoffentlich auch wieder locken und neugierig machen wird. Gute Orte, die etwas ausstrahlen, was mich belebt, was mich anrührt, was Frieden vermittelt. Ich erinnere mich an Kirchenschlafnächte in Wernigerode, die wir dort mit Eltern und mit der Gemeindepädagogin veranstaltet haben. Am späten Abend gingen die Lichter dann in der Kirche aus, während sich alle in ihre Schlafsäcke dort im Altarraum kuschelten, und in der Mitte brannte eine einzelne Kerze im Taufstein und machte die Dunkelheit des großen Raumes hell. Geborgenheit und Sicherheit, behütet sein. Als ich 16, 17, 18 Jahre alt war und wir Ende der 70er Jahre noch nicht so einfach nach Tessé reisen konnten, veranstalteten wir Osterstationen im Schweriner Dom und dann auch im Doberaner Münster. Die Nacht von Karsamstag hin zum Ostermorgen verbrachten wir in den bitterkalten Kirchen. Die waren bitterkalt, sowas kann Ihnen hier nun nicht mehr passieren. Vor dem Altar, in Decken gehüllt, mit stündlichen Andachten. Und zwischendrin fielen uns die Augen zu, aber diese Nächte in den Kirchen werde ich nicht vergessen. Zurückgegangen in die eigenen Ursprünge, geborgen, und draußen peitscht der Regen und der Wind. Das Haus Gottes, ein Ort, wo das menschliche Herz zum Mittelpunkt der Erde finden kann, zu sich selber und über sich hinaus. Möge auch die Bartholomäuskirche so eine Kirche sein, in der sich Menschen versammeln, um zu beten, um Gott zu loben, um auf sein Wort zu hören und um Gottes Segen zu empfangen. Und doch müssen wir zugleich immer auch den anderen Strang der biblischen Überlieferung zum Tempel hören, die kritischen und selbstkritischen Stimmen von Anfang an. Ein festes Haus als Ort der Begegnung mit Gott. Kann das so sein? Ist Gott nicht einer, der uns viel eher unterwegs, draußen begegnet, an einem Dornbusch, unter einem Himmel, der über eine Leiter Verbindung zum Himmel, zur Erde hält, in einem Zelt, das die Suchenden begleitet, in einem Kampf am Fluss? Ist Gott nicht einer, der uns begegnet, unterwegs nach Emmaus, und plötzlich gehen uns die Augen auf dem Weg nach Damaskus, in einem Licht und in einer Stimme? Und nun ein festes Haus. Gott im Tempel, nicht mehr von Angesicht, von Augenblick zu Augenblick, um uns in unserer Angst, in unseren Nöten, Wünschen und manchmal auch Glückszuständen unterwegs nahe zu sein, sondern in Kontinuität. Vielleicht, so sagen die Kritiker, auch in einer gewissen Behäbigkeit, verwaltet von hierarchisch organisierten Priestern, geschützt vom königlichen Diktat von Salomo. Ich höre die Kritik der Propheten an einer Veräußerlichung, an einer Verflachung dieser Vorstellung von Gott im Haus. Und schon am Anfang auf Salomos Frage, die aufschrecken lässt nach all den Bemühungen um den Bau: Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Und auch später immer wieder die kritischen Stimmen der Propheten. Nutzt denn das Schlachten von Tieren, was dort im Tempel geschah, irgendetwas? Sind es nicht Vertrauen und Güte allein, die etwas bewirken können? Vertrauen in Gott und die gelebte Liebe? Sind das nicht die einzige Form der Gottesverehrung? Aber wenn das gelten würde, wäre dann nicht jeder Tempel, in dem man mit Gottes Nähe rechnet, nicht jedes Kirchengebäude überflüssig? Wenn Gott allein dort wohnt, wo man ihn einlässt, in die Innerlichkeit und Wahrhaftigkeit des persönlichen Lebens, dann bräuchten wir vielleicht gar keine geweihten Orte mehr, an denen Gott wohnt, so höre ich die Propheten, sondern eher Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Offenes Suchen wäre die Art, den Wege Gott Israels wiederzufinden. Aber auch für diesen Weg gibt es keine Garantie. Die gibt es beim Gott der Bibel ohnehin nicht, der selbst seinen Tempel, den Rammböcken der Babylonier, zur Zerstörung übergibt, um endlich mit sanftem Griffel in das Herz der Menschen neu zu schreiben. Und doch hat inmitten aller Ambivalenzen, die man sehen kann und die ich hier so ein bisschen ausgebreitet habe, das Symbol des Tempels eine tiefe Wahrheit. Gott ist uns nahe, sagt der Tempel. Es gibt einen Ort, da wird alles gut. Die Poesie unserer Sehnsucht findet hier eine Antwort. Hier bleibe ich aufgehoben in der Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern. Hier finde ich Gottesdienstformen, die mich tragen und die mir helfen. Brücken tun sich auf. Und Gott bleibt frei, uns zu begegnen und uns zu begleiten auf den Wegen durch die Welt. Gott will uns nahe sein, wenn wir uns versammeln, Sonntag für Sonntag. Er begegnet uns aber auch im Antlitz der Menschen, die gefangen sind und die wir besuchen. Er begegnet uns im Antlitz der Hungrigen, denen ich Speise gebe. Ich treffe ihn im Obdachlosen, den ich kleide. Die Treue zu Gott und die Liebe zählen, das allein. Und doch dürfen wir uns heute auch an der Bartholomäus und an allen Kirchen freuen, deren Turm gen Himmel weist und deren Räume gepflegte und im Winter beheizte Orte sind, wo wir uns als Gemeinde versammeln können und auftanken dürfen, wo uns Gott nahe kommt und wo wir ihn nahe kommen mit dem Loben und Bitten und dem Hören auf sein Wort und in der Feier der Sakramente. So ist unsere Bartholomäuskirche als Gebäude auch ein unübersehbares Zeichen für die Gegenwart der Gemeinde Gottes hier an der Saale inmitten dieses Wohngebietes. Sie ist ein sichtbares, erfahrbares Zeugnis der versöhnenden Liebe Gottes und ein Zeichen dafür, dass die Suche nach letztgültigem Sinn immer noch weitergeht. Wir brauchen unsere Bartholomäuskirche. Sie können stolz und dankbar dafür sein, für das, was Ihnen hier in den letzten Wochen und Monaten gelungen ist. Und der Kirchenkreis freut sich mit Ihnen und gratuliert Ihnen an diesem Tag. Und doch dürfen wir mit Gerhard Terstegen und seinem Lied, das wir gleich singen werden, auch das wissen. Gott lässt sich nicht eingrenzen in Häuser und Konfessionen und Religionen. Er ist an jedem Ort gegenwärtig. Er durchdringt alles und er will Wohnung nehmen, auch in dir und in mir. Er will, dass ich selbst ihm ein Heiligtum, ein Haus Gottes werde und dass ich ihn in allem, was mich umgibt, erkenne. Amen.